Ich habe mich zum Gebet hingestellt, ich wollte beten. Und dann dachte ich mir, okay, bevor ich nicht diese Fragen beantwortet habe und Belege dafür habe, ja, ich packe erstmal sozusagen mein Gebetsteppich zur Seite, ich recherchiere erstmal und dann bete ich.
Ah, das wäre doch voll die schlaue Idee. Ich verheimliche das erstmal ein paar Wochen, vielleicht ein, zwei Monate und sage dann, übrigens, ich bin vor 2 Monaten konvertiert, guck mal, hat sich gar nichts geändert.
Höchstens so diese anfänglichen Sorgen, wenn man sagt, in der deutschen Familie, ich bin konvertiert, ja, geht's jetzt nach Syrien und so weiter. Ne?
Als Nicht-Muslime hätten wir uns wahrscheinlich nicht verstanden, weil wir schon extrem unterschiedliche Typen sind.
Das Ding ist, ich bin am 2. Weihnachtsfeiertag konvertiert. Und das ist ja auch eigentlich das Schönste, finde ich, am Islam. Du wirst nicht von Anfang an direkt bewertet über dein Aussehen, über was machst du, bist du Student oder hast du nur Hauptschulabschluss, was machst du generell im Leben? Sondern man guckt erstmal, ey, wir haben dieselbe Religion, wir haben dieselbe Überzeugung, ich nehme dich erstmal in den Arm.
Assalamu alaikum und ein Moin aus Hamburg, ich bin's Radib. Was gebürtige Muslime über Silvester und Weihnachten denken, ist uns ja eigentlich bekannt. Wir aber denken konvertierte Geschwister, was sind ihre Gedanken? Deshalb haben wir heute 2 sehr besondere Gäste bei uns zu Gast, um ihre Gedanken und ihre Gedankenwelt zu verstehen, nachvollziehen zu können. Der Bruder Yunus und der Bruder Nabil sind heute bei uns. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Erstmal ein Corona-Check mit dem Fuß. Gemäß den Maßnahmen. Und Jazakallah khair, vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Ihr habt eine lange Reise hinter euch. Seid hergekommen, alhamdulillah, freut mich. Und bevor wir aber nochmal kurz anfangen, wir sozusagen nochmal als Klarstellung, ihr seid ja von einem Haushalt. Das heißt, wir halten uns an die Normen und Regeln. Und also nicht wundern, warum wir so unterschiedliche Mikros haben. Eigentlich ist es ja so, dass wir nur einen Gast haben. Jetzt haben wir 2 Gäste. Und es war eine Umstellung und die Techniker mussten sich darauf einstellen, aber alhamdulillah hat gut geklappt. Vielleicht zu Beginn könnt ihr euch erstmal vorstellen für die Gäste, die euch nicht kennen, wer ihr seid, was ihr gerade aktuell macht.
Ja, also ich bin Yunus, 25 Jahre alt, aus Bremen, nicht ganz so weit entfernt, und studiere aktuell Afrikawissenschaften und Arabisch. Genau, und freue mich sehr, hier zu sein. An der Stelle nochmal vielen Dank für die Einladung.
Freut mich. Gerne.
Ja, ich bin Nabil, ich bin 24 Jahre alt, studiere aktuell Linguistik und Arabistik, komme hier aus der Nähe von Bremen, ja, und freue mich ebenfalls hier zu sein heute für das Gespräch.
Da haben wir Gemeinsamkeiten. Ich studiere Geschichte und Deutsch, gibt so einige Überschneidungen, minimale. Und aber der Islam verbindet uns ja.
Alhamdulillah.
Bevor wir anfangen, habe ich eine kurze Frage an euch und das wird sich inshallah im Laufe des Podcasts ein bisschen klarstellen. Es geht auch in Richtung unserem Titel, ja, vom Weihnachtsfest zum Opferfest. Und da würde ich gerne so als ein Assoziationsspiel kurz nachfragen, was ihr darüber denkt, wenn ihr einen bestimmten Begriff hört. Ja, wenn ich dich zum Beispiel den Bruder Yunus jetzt fragen würde, was denkst du oder was sind deine ersten Gedanken, wenn du den Begriff Weihnachten hörst?
Tja, da denke ich logischerweise als erstes an den, klar, an den Tannenbaum bei uns im Wohnzimmer. Mhm. Oder früher natürlich, wohne nicht mehr zu Hause, aber ja, an Geschenke, ganz früh auch noch an Schnee, das gibt es ja mittlerweile auch
ja, ist schon lange gar nicht her, mehr. Ne?
Ja. Die so ein bisschen natürlich auch an Familienzusammenkunft. Und mit der Zeit sind die Großeltern leider verstorben. Aber ne, so klar, am Anfang, als man noch kleiner war, war das ja dann immer ein größeres Zusammenkommen. Also eigentlich durchweg positiv tatsächlich, so aus traditioneller Sicht. Sei es jetzt kulinarisch oder so. Ich meine, ich glaube, es gibt niemanden, der keine Lebkuchen oder Dominosteine oder so mag. Ja, von daher aus kulturell traditioneller Sicht einfach durchweg positiv, klar.
Danke. Okay. Danke dir. Und was kommt dir so in den Sinn, wenn ich den Begriff Opferfest erwähne?
Opferfest. Also erstmal, ja, die letzten oder die ersten Jahre noch nicht so viel, aber mittlerweile auf jeden Fall Gemeinschaft, Freunde, eine sich langsam etablierende Tradition, auch unter den Brüdern. Es kommt alles so mit der Zeit, aber auf jeden Fall viel Positives und viele, viele schöne Erfahrungen einfach.
Nehmen wir mal an, ich würde dich ich würde dir diese Frage vor, ich hätte es dir vor 6 Jahren gestellt, was du über das Opferfest denkst. Wie wären deine Gedanken?
Wahrscheinlich noch nicht so viele, weil ich glaube, ich hätte den Begriff erstmal googeln müssen. Aber ansonsten, ja, ein religiöses Fest, was mit den Muslimen zu tun hat, aber keine persönliche Verbindung, wahrscheinlich auch kein wirkliches Interesse daran, aber grundsätzlich jetzt nichts, wofür man sich nicht interessieren sollte im Rahmen des interreligiösen Verständnisses oder generell, um den Horizont zu erweitern. Ja.
Würdet, also hattet ihr eigentlich, bevor ihr konvertiert seid, eher so ein religiöses Verständnis von Weihnachten gehabt? Wie habt ihr es eigentlich erlebt? So vor, also ihr als Person und im Umfeld mit Familie, was für ein Verständnis hattet ihr über Weihnachten gehabt?
Also religiös geprägt natürlich in dem Sinne, dass man den Klassiker macht und halt dann Heiligabend in die Kirche geht. Also ich bin getauft, da hat mich ja keiner gefragt als damals und dann auch später konfirmiert, aber das war jetzt weniger eine irgendwie von der religiösen Komponente geprägte Entscheidung. Also von daher war zwar, spielte zwar der Gottesdienst in der Kirche dann irgendwie eine Rolle, aber halt auch wirklich dann irgendwie nur so 2-3 Mal im Jahr oder so. Okay, als ich in dieser Konfirmationsunterrichtsphase bin ich dann auch, wie sollten wir einmal im Monat in die Kirche gehen, das habe ich dann halt gemacht, aber ansonsten war das halt, also spielte das eigentlich keine Rolle. So, es war halt, keine Ahnung, so wie bei den meisten, würde ich auch sagen, die halt eigentlich aus Tradition.
Also nicht wöchentlich, feiern. So sonntags immer?
Also bei uns gar keiner im Haus, nee, auf keinen Fall. Halt so klassisch halt eben an Heiligabend in die Kirche, da ist ja dann noch, da stehst du ja dann draußen quasi an, um halt reinzukommen. Das ist ja dann, da sind ja teilweise 4, 5 Gottesdienste, ne, wie jetzt manche Gemeinden, Alhamdulillah, 3, 4 Mal Duma machen müssen, weil einfach nicht genug Platz ist. Und es ist halt an Heiligabend dann halt einmal dann im Jahr sozusagen, oder vielleicht an Ostern noch. Aber ansonsten hat die Kirche oder der religiöse Aspekt überhaupt gar keine wirkliche Rolle gespielt. Klar, man weiß irgendwo so, ja, wofür ist es da? Ja. Ne, Geburt von Jesus. Aber abgesehen davon.
Ja. Für die Eltern, also waren eure Eltern so eher religiöser gewesen? Oder?
Also bei mir gar nicht. Meine Familie, ich glaube, die meisten sind alle getauft, evangelisch, teilweise katholisch, aber vom religiösen Verständnis her oder die Verbindung dazu, dass man jetzt aus diesem Grund mit der Absicht daran gegangen ist, würde ich gar nicht sagen. Das meiste war tatsächlich eher die Familientradition, dass man zusammenkommt eben über die Zeit, wo man sonst nicht so viel mit der Familie in Kontakt steht und eigentlich, um die Atmosphäre halt zu feiern sozusagen, aber rein vom religiösen Aspekt her hat da nicht viel eine Rolle gespielt.
Okay, es war sozusagen eher eine gesellschaftliche Stimmung oder vielleicht eine Stimmung im Umfeld gewesen, sei es Familie oder auch vielleicht Kollegen, Freunde. Also es ist sehr interessant zu sehen, dass also ihr studiert ja beide wir sehen, wir vernehmen eigentlich von den Medien oft, dass so sogenannte gescheiterte Existenzen immer zum Islam finden, die irgendwie eine Krise in der Familie haben oder irgendeine Depressionsphase gerade haben, orientierungslos sind und dann zum Islam finden, weil das sozusagen der letzte Halt ist. Und aber so anhand eurer Biografie, von dem, was ihr, also eures Lebens, ja, von dem, was ihr angestrebt habt, eurem sozialen Status etc., sieht man ja, dass ihr eigentlich so ein ganz normales Leben hattet. So aus weltlicher Sicht gesehen, hattet ihr eigentlich ja so förmlich alles gehabt, was man sich so wünscht, ja. Familie, Umfeld, vielleicht Karriere, Studium, etc. Was war aber sozusagen der Grund, dass ihr dann am Ende diesen Schritt gewagt habt, dann den Islam anzunehmen? Oder also, überhaupt Gedanken zu haben, zu reflektieren, Dinge zu hinterfragen? Vielleicht so ganz banal angefangen.
Also vielleicht direkt zu meinem Unterthema. Ich finde, Orientierungslosigkeit vielleicht ist gar nicht unbedingt, oder ist immer so ein bisschen negativ konnotiert, aber es kommt ja auch immer darauf an, quasi wie stark das geprägt ist. Weil ich würde mich in Teilen da tatsächlich verorten damals, aber basierend darauf, dass dem Ganzen halt so ein Prozess vorausgegangen ist. Und dann ist es halt wiederum was anderes. Dann ist es nicht so nach dem Motto, oh, ich suche mir jetzt das Erstbeste, also den letzten Strohhalm oder so, sondern das war schon eine fundierte, langwierige Recherchephase. Also kann man so einen kurzen Abriss geben.
Ja,
ich habe zu der Zeit, ich bin mit 21 konvertiert, vor jetzt bald 4 Jahren, Alhamdulillah, und da war ich wieder zurück aus einem Auslandsjahr in Tansania nach dem Abitur und hatte halt vorher in diesen 3 Jahren in der Schule, ja, während des Abiturs, einen Konvertiten in meiner Klasse. Mhm. Und das war so der erste direkte Kontakt. Ich meine, wir haben, Bremen ist auch eine Großstadt. Natürlich sind die Klassen durchmischt, ne? Es sind auch Leute mit Migrationshintergrund da, aus verschiedenen Gesellschaftsschichten. Alles in dem Sinne nichts Ungewöhnliches. Mhm. Aber noch im Fußballverein oder so. Ich habe immer auch mit Leuten zu tun gehabt, die jetzt nicht aus gut bürgerlichem Hause kommen oder so. Das war auch alles nie das Thema. Aber ich habe tatsächlich nie bewusst wahrgenommen, dass das eigentlich Muslime sind in dem Sinne, weil natürlich viele auch nicht wirklich praktizieren. Ja, das heißt, man nimmt dann vielleicht wahr, okay, die haben eine andere Haarfarbe oder so und sprechen vielleicht noch zu Hause eine andere Sprache. Und dann gibt es ein paar Floskeln auf der Straße, aber abgesehen davon unterscheiden die sich nicht wirklich. Das heißt, der richtige Kontakt mit der Religion, den hatte ich tatsächlich erst durch diesen konvertierten Bruder. Und okay. Dann habe ich halt in dieser Zeit so ein bisschen natürlich dazugelernt, aber nicht wirklich interessiert. Also ich hatte ja gar kein Bedürfnis in irgendeiner Form, mich mit Religion zu beschäftigen. Also ich bin zwar konfirmiert, da war ich, glaube ich, 14 oder so. Und dann, wie es in dieser Gesellschaft eben oft so ist, immer mehr atheistisch geworden durch das Umfeld. Also ich bin tatsächlich dann noch in der Kirche gewesen, auf dem Papier, aber von meiner Überzeugung her war ich komplett weg, was Religion angeht, also komplett.
Was denkst du, was eines der Hauptgründe dafür waren?
Die Gesellschaft, also ganz eindeutig.
Waren das sozusagen die Vorteile, die man grundsätzlich immer dann genossen hat?
Also ich würde sagen, tatsächlich einfach nur das Umfeld, also wie gesagt, mein Elternhaus ist nicht, also meine Mutter ist zwar in der Kirche und hat auch so ein bisschen Wert darauf gelegt, dass meine Schwester und ich konfirmiert werden, aber abgesehen davon war halt jetzt im Alltag, außer diesen Floskeln, die man halt so kennt, hat die Religion jetzt keine Rolle gespielt. Die Werte natürlich schon, aber es hat halt, also jetzt christliche Werte an der Stelle, aber es hat halt keinerlei Verknüpfung gegeben jetzt zwischen Alltag und Spiritualität oder so. Und wenn man dann in der Schule ist und man lernt halt über Evolutionstheorie, man lernt über Biologie, je mehr man lernt, desto, so war es bei mir, habe ich gedacht, okay, wir haben Wissenschaft und können mit Wissenschaft eigentlich alles erklären, damit hat sich die religiöse Komponente erledigt. Okay, okay. Und daher kam das. Also es war vielleicht so eine Mischung aus in Anführungsstrichen ein Teil Wissenszuwachs und wachsender Ignoranz tatsächlich. So, weil ich meine, guck dir eine Naturdoku an auf einem öffentlich-rechtlichen Sender oder so. Das heißt immer Mutter Natur, Mutter Erde.
Bestimmt.
Wo ist die göttliche Komponente? Das war so der Grund.
Unterschwellig wird immer diese Botschaft mitgegeben, ne?
Genau, das war bei mir eher der Grund. Und deswegen habe ich halt keinerlei Bedürfnis gehabt nach einer Religion.
Wie war es eigentlich bei dir, Bruder? Gab es auch so viele Faktoren, die einem dann eher von diesem religiösen Verständnis, ich meine, also heute wird ja Weihnachten nicht mehr so stark als etwas Religiöses wahrgenommen. Man verknüpft eigentlich Weihnachten, das ist meine Wahrnehmung, als ein Faktor, wo man einfach zum Konsumieren angeregt wird. Ja? So einkaufen, shoppen, Geschenke machen. Also Geschenke machen ist ja nichts Schlimmes, aber so eine religiöse Komponente hat sich allmählich säkularisiert, so durch einen Filter durchgegangen und am Ende ist etwas ganz anderes entstanden. Wie hast du das eigentlich so, welche Faktoren könntest du meinen, die dich eigentlich davor abgehalten haben oder... Warst du religiös davor gewesen?
Nee, also überhaupt gar nicht. Also generell von meiner Familie aus wurden wir jetzt nie mit Religion bewusst in Kontakt gesetzt. Generell, so meine Mutter war alleinerziehend, ich habe noch eine größere Schwester. Das heißt, wir waren auch im kleinen Kreis. Ich bin auch übrigens der Einzige, der nicht getauft wurde. Da mir wurde die Wahl mehr oder weniger gelassen. Das war so die Entscheidung von meiner Mama. Und... Wir haben sozusagen mehr, ohne es tatsächlich wahrscheinlich dabei zu wollen, diese agnostische Sichtweise bekommen. Das heißt, du kannst dich dafür entscheiden oder dagegen. Wir geben dir jetzt keinen Leitfaden. Wir reden auch nicht explizit darüber.
Es ist sozusagen nicht klar, ob es einen Schöpfer gibt oder nicht.
Genau, einfach das Thema war einfach komplett irrelevant. Also wir haben das nicht aufgemacht.
Also keine praktische Relevanz fürs Leben?
Nein, gar nicht. Also einfach
nur eine rein vielleicht... spirituelle im Sinne von, ich weiß nicht, Gewissen, wenn man irgendwie irgendein Bedürfnis nach einer höheren Macht hat, dass man es in der Kirche ein bisschen ausleben kann, aber keine praktische Relevanz fürs Alltag.
Nee, ist auch überhaupt nicht der Fall gewesen. Also bis ich mich tatsächlich selber irgendwann durch gewisse Faktoren in Bewegung gesetzt habe und auch irgendwann dann so ein spirituelles Interesse entstanden ist, war es bei mir auch, es hat einfach keine Rolle gespielt. Ich habe mehr oder weniger mein Leben gelebt. Wie du es auch schon gesagt hast, natürlich viel hat dann mit Konsum zu tun. Man hat seinen Spaß, man hat keine Probleme. Generell in der Familie ist alles in Ordnung soweit. Und da kommt man dann einfach erstmal nicht drauf.
Das ist interessant, ja. Also ich glaube, das ist ja nicht nur etwas, was grundsätzlich ja nicht nur Nicht-Muslime betrifft, sondern auch der Muslim ist ja beeinflusst von einer von dieser Konsumgesellschaft, ja, wo man die ganze Zeit dazu angespornt wird, sozusagen die Maximierung der materiellen Bedürfnisse nachzugehen. Und automatisch gerät ja das Bedürfnis, beispielsweise über den Sinn und Zweck des Lebens nachzudenken, in den Hintergrund.
Absolut. Also bei mir war es genau das Problem. Und dieses Bedürfnis, also meine Eltern haben, was ich selber natürlich auch nicht anders kenne, meine Schwester und mich halt sehr systemkonform erzogen, sag ich mal. Also ich meine, der ganze...
Was meinst du damit?
Ja, der ganze Weg im Sinne von, ist eigentlich vorgeschrieben, wie man das... Oder ich sag mal, diesen Struggle, diese Auseinandersetzung haben ja auch viele von Geburt an praktizierende Geschwister aus islamischem Elternhaus, dass du halt irgendwie so dieses, okay, ich mache mein Studium, ich mache eine Ausbildung ich mache mein Abitur, ich mache eine Ausbildung oder ein Studium, ich arbeite, wenn ich Glück habe, kriege ich noch ein bisschen Rente, tot, chalas. Ja? Und das war für mich war dieser Weg komplett klar. So, natürlich wissen Muslime, selbst die vielleicht so ein bisschen auf der Kippe stehen, okay, das ist nicht der Sinn des Lebens, aber für mich war das der Sinn des Lebens. Also bei uns zu Hause war das sozusagen das Ding. Klar. Und ich habe tatsächlich erst angefangen, das zu hinterfragen.
Okay. Also es wurde dir eigentlich mitgegeben, ohne dass du bewusst eigentlich diese Entscheidung, also...
Ja, ich wurde darauf konditioniert, kann man ja im Prinzip, ist ein bisschen hart, aber im Prinzip ist es das. Also psychisch im Prinzip darauf konditioniert. Und dann bin ich halt tatsächlich aus dieser europäischen Blase rausgekommen, ein Jahr in Subsahara-Afrika gelebt, in Tansania und einfach ganz andere Eindrücke bekommen, ganz andere Dinge wahrgenommen. Und als ich dann wieder zurückgekommen bin, war so der Boom, der Kulturschock. Ja, so dachte ich, was ist denn jetzt los? Hab angefangen, Dinge zu hinterfragen, die ich vorher nämlich für selbstverständlich gehalten habe. So, jetzt nicht nur die Infrastruktur, sondern ich hatte dann auf einmal auch eben genau dieses...
So ein Lifestyle hinterfragt, oder wie?
Gar nicht unbedingt, aber so eine innere Leere, die ich tatsächlich wahrgenommen habe, die ich vorher nicht gemerkt habe, die ich aber versucht habe, durch Konsum und sowas zu füllen. Und das hat bis dahin irgendwie immer funktioniert. Aber dann habe ich auf einmal gemerkt, dass das eben nicht mehr funktioniert. Und dann habe ich angefangen, Dinge zu hinterfragen. Dinge, die dem Bruder Nabil schon viel früher klar waren als mir. Ja, aber dadurch, dass wir halt einfach, wenn man halt anders erzogen wird, dann hat ne andere Umstände, dann entwickeln sich die Leute natürlich auch anders. Das heißt, mein Aufwachprozess hat viel später erst angefangen. Ich brauchte sozusagen einmal diesen Weg ganz raus aus der europäischen Blase. Ja.
Interessant. Wie war es eigentlich bei dir? Du hast nicht so eine Reise jetzt hinter dir gehabt, oder? Also was hat dich zum Nachdenken angeregt? Oder?
Nee, also jetzt auslandsmäßig oder irgendwelche externen Erfahrungen tatsächlich gar nicht. Ich habe halt generell einfach, also man muss sagen, ich komme vom Dorf. So. Das heißt, da gibt es
erst deine Ruhe gehabt, um nachzudenken.
Wenig Menschen und auch wenig Ereignisse. Und wenn, ich sag mal, in der Familie selbst alles tutti läuft, dann stellt man sich jetzt nicht unbedingt die höheren Fragen.
Okay.
Das heißt, die Reize, die mich überhaupt zum Nachdenken gebracht haben über die Welt an sich und viele andere Themen, die darin eine Rolle spielen, kamen eigentlich mehr dadurch, dass ich einfach angefangen habe, mich vor allen Dingen halt übers Internet, auch wenn es eine langsame Dorfleitung war, ist ja am Ende egal, ne, dann eben in Slow Motion.
Aber es hat gereicht.
Über viele Dinge zu informieren. Ich habe sehr früh angefangen, ich glaube, es war so mit 15, 16 ungefähr, mich mit Medien zu beschäftigen, mit Politik, vor allen Dingen international. Man wird ja auch mehr oder weniger damit zugeballert, denn vor allen Dingen, wenn es um Nahostkonflikte geht oder irgendwelche Kriege und so weiter.
Ja, täglich, ne?
Genau. Ja. Und das war halt damals so 2013, 14 immer auf Daily-Basis, ganz normal. Und da hat es dann eigentlich erst angefangen, dass ich mir gedacht habe, okay, es wird so viel darüber geredet, das heißt, das Thema muss ja schon wichtig sein. So, aber ist das jetzt wichtig für mich oder ist das nur wichtig für die Medien? Und was macht man jetzt politisch daraus? Das war so mein Hauptzugangspunkt, dass ich dafür einfach ein Interesse entwickelt habe. Und
also, obwohl das übermäßig negativ berichtet wurde,
es gibt zum Beispiel einen Wissenschaftler,
Kai Haas, das heißt, er hat ein Buch geschrieben über die Wahrnehmung des Islams in Deutschland. Dann sagt er so, bis zu 70% der Medien Berichterstattung über den Islam fallen negativ aus, ne?
Ja, mindestens.
Ja, mindestens.
Also mindestens, das ist ja.
Also trotz dieser negativen Berichterstattung, was hat dich dazu gebracht, eigentlich eine andere Haltung zu haben, im Sinne von, okay, ich hinterfrage das mal. Ich nehme das nicht nur so auf, weil ich meine, es gibt genug andere, die es einfach nur aufsaugen und schon diese Meinung von vornherein durch mediale Berichterstattung geformt wird.
Also erstmal generell diese Fähigkeit, hinterfragen zu können und erstmal ein grundsätzlich sachliches, neutrales Denken an eine Sache, die schon gewissermaßen irgendwie aufgeladen ist, medial und politisch, daran zu gehen, so das Ganze nochmal auf Null zu resetten und sich selber damit zu beschäftigen. Vor allen Dingen habe ich halt jetzt durch die Schule ein, zwei Freunde gehabt oder Kontakte, die muslimischen Background hatten, aber die mich jetzt nie damit konfrontiert hatten, von wegen, ja, komm mal zu uns nach Hause, wir machen irgendwas typisch Islamisches oder so. Wir waren zwar Freunde, wir haben viel gemacht, aber das ist nicht der Grund gewesen, warum ich jetzt gedacht habe, boah, Islam voll interessant oder voll positiv. Aber diese Leute an sich haben mir nie ein negatives Bild gegeben. Und ich denke mir immer, vor allen Dingen, wenn man sowas mit Menschen in Verbindung bringt, okay, ja, die sind ja alle so schlimm und so weiter, dann nehme ich mir erstmal die persönlichen Beispiele, die ich kenne. Und die waren halt überwiegend positiv. Ich habe mit denen ein gutes Verständnis gehabt, die Familien waren total nett. Warum soll ich denn schlecht über deren Religion denken, auch wenn sie es jetzt nicht so deutlich nach außen hin verkörpern, sind ja erstmal friedliche, sympathische Menschen. Und so bin ich dann eben auch genauso kritisch an die Medienberichterstattung herangegangen, weil ich gedacht habe, die Leute, die darüber reden, die kenne ich ja gar nicht. Aber die, die ich kenne, für die, die schrecken mich nicht davon ab.
Also auf dem Boden haben sich eigentlich diese Stereotypen nicht bewahrheitet.
Genau.
Also das, was man eigentlich so als Prototyp Muslim oder wenn man einfach den Begriff Terrorismus in den sozusagen in den Raum wirft, automatisch konstruiert sich im Unterbewusstsein ein Bild von einem Mann, der eigentlich typisch islamisch bekleidet ist, ne, mit einem Bart, mit vielleicht einer Jalabia und vielleicht mit Muswak oder so. Aber das sitzt ja richtig unterbewusst, ne?
Ja.
Aber dass man dann natürlich dann das, was man wahrnimmt und auf dem Boden vergleicht, es passt sehr, sehr oft nicht zusammen. Und ich finde es aber interessant, weil diesen Prozess, den man ja durchgeht, ich finde, das ist eine. Auf der einen Seite ist das eine Herausforderung für zum Beispiel Muslime und auch die Mehrheitsgesellschaft, wo leider mehrheitlich medial so negativ berichtet wird, im Sinne von, man steht vor der Herausforderung, trotzdem am Ball zu bleiben oder richtig recherchieren zu können, kritisch zu bleiben. Aber auf der anderen Seite sind das ja Reize, die einen dazu bringen, auch nachzudenken. Und ich finde, diese Reize, die machen oft sehr viele Muslime, die gebürtige Muslime sind, im Sinne von, sie werden in eine muslimische Familie hineingeboren, und sie wachsen an, sie machen aber oft diesen Prozess nicht durch, was man sozusagen rational im Denken eigentlich.
Die Reflexionsphase.
Genau, quasi, was man eigentlich erwarten würde. Das heißt, man hört einfach von den Eltern, okay, Gott gibt es, ja, und Islam ist die Wahrheit und fertig ist. Aber dieser Gedanke hat oft nicht mit, sozusagen wurde nicht inhaltlich gefüllt mit rationalen Belegen. Mit Belegen, die man wahrnehmen kann, die man belegen kann, die man ausdiskutieren kann. Und mich interessiert eigentlich so, was waren eigentlich für euch so dieser ausschlaggebende Moment gewesen, dass ihr gesagt habt, okay, das macht Sinn? Ja, ich denke, ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr einfach gedacht habt, okay, ihr habt ein gewisses Lifestyle, ich höre Islam als Begriff, ja Mann, ich nehme es an. So war das doch nicht, oder? Oder war das so gewesen?
Nee, natürlich nicht. Also bei mir, ich habe ja schon erzählt, ich hatte 3 Jahre den konvertierten Bruder in meiner Klasse, da hat sich auch eine sehr enge Freundschaft dann damals schon entwickelt und der ist ja sozusagen mit gutem Beispiel vorangegangen, also hat halt diese negative Berichterstattung, die ich natürlich auch relativ ungefiltert an ihn herangetragen habe durch meine Fragen, mashallah, sehr gut abgeblockt und halt mir durch seine Antworten gezeigt, wie es nicht ist. Dadurch habe ich schon so ein bisschen gemerkt, okay,
das stimmt was.
Das stimmt, also das scheint irgendwie eher das komplette Gegenteil zu sein, aber ich wollte jetzt auch nicht weiter in die Materie eintauchen. Und dann habe ich halt nach meinem Auslandsjahr halt angefangen, nachdem ich dieses Bedürfnis eben auch hatte und dann das, was Bruder Nabil schon viel Lehre vor mir gemacht hat, nämlich angefangen habe, so mal das System als solches zu hinterfragen, Politik, Wirtschaft und so weiter, dann gemerkt, okay, die Antwort auf diese große Frage nach dem Sinn des Lebens kann logischerweise dann auch nur in Form einer Religion beantwortet werden. Und dann habe ich halt angefangen, eben zu recherchieren, bin natürlich die Religion durchgegangen und wusste.
Die nächste wäre eigentlich Christentum.
Damit habe ich auch angefangen. Okay. Also ich habe dann schon so nach dem Ausschlussverfahren bin ich dann vorgegangen. War klar, natürlich, das Christentum kannte ich noch am ehesten durch die eigenen Erfahrungen, die ich halt hatte. Und dann merkt man zum Beispiel, also ich kann mich bis heute wirklich nicht daran erinnern, ob wir das Thema Trinität im Konfirmandenunterricht hatten. Und auf einmal fange ich an zu recherchieren, so nach dem Motto, okay, Himmel und Hölle, das wusste ich ja alles schon in dem Sinne. Und dann fange ich aber an, so ein bisschen mal mir die Details anzugucken, was denn tatsächlich das auch im christlichen Rahmen bedeuten würde. Denkst du, was? Trinität? Hä? Kann ich mich nicht dran erinnern. Ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Nirgendwo findet man eine vernünftige Erklärung. Und bin dann halt nach und nach weitergegangen. Und je tiefer ich gegraben habe,
desto unlogischer wurde es mit den verschiedenen Religionen. Buddhismus beispielsweise ist ja nicht mal eine Religion, hat ja gar keinen Gott, das ist ja mehr eine Lebensphilosophie sozusagen. Und ich bin, als letztes hatte ich den Islam, warum auch immer ich mir den Islam bis zum Ende aufgespart habe.
Also ja, interessant.
Warum auch immer.
Das ist nicht das erste Mal, dass ich das höre.
So, ja, keine Ahnung, war einfach so. Ich kann dir nicht sagen, warum. Es war, war einfach so, keine Ahnung. Ja. Und habe dann natürlich auch gedacht, dass sich das auch erledigt. Dadurch. Ja. Also so habe halt dieselbe Erwartungshaltung gehabt.
Dass du wolltest schon automatisch ein Kreuz setzen.
Das ja, also ich war, nicht. Genau, ich war eigentlich, der Stift war schon angespitzt sozusagen im Kopf, dass ich das Ding abhake und dann hätte ich Religionen als Antwort auf den Sinn des Lebens vom Tisch schieben können. Das war das, was ich eigentlich erwartet habe. Aber ich war, alhamdulillah, in der Lage, so ein bisschen diese kulturelle Brille abzusetzen und zu wissen, okay, ich kann jetzt nicht nach meinem eigenen Gusto gehen und sagen, okay, ich bin Deutscher, ich kann schon mal das und das und das nicht akzeptieren in einer Religion. Okay. Weil dann ist es klar, dann können niemals Menschen aus anderen Kulturkreisen zum selben Ergebnis kommen. Dann ist es keine objektive Wahrheit. Das heißt, das war mir schon klar. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und habe halt diese Sachen, die der Bruder mir erzählt hat, natürlich auch nachgeprüft, weil sonst bringt es nichts. Also ist ja auch sonst, dann wäre es ja gut gegläubig in dem Sinne gewesen. Ja. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich finde keine Fehler. Also Nefs kann man immer, von der Nefse, vom Ego her, kann ich immer irgendwas sagen. Nach dem Motto, das ist mir fremd. Das
passt mir nicht.
Andere Kultur, Kultur ist Quatsch, andere Sprache, andere oder
Regelungen
passen. Andere Regelungen nach dem Motto, warum soll ich das jetzt machen? Aber nachdem halt klar war, für mich war es sowieso ein sehr rationaler Zugang. Ich bin halt nicht gläubig gewesen zu dem Zeitpunkt. Das heißt, mich hat das theologische Konzept in dem Sinne nicht angezogen, sondern dieser sehr rationale,
belegbasierende.
Genau, sehr fundiert und eben auch in Teilen wissenschaftlich, muss man natürlich immer ein bisschen aufpassen, aber im Sinne von dieser Zugang. Und da habe ich halt auch eben, bin ich in der Lage gewesen, natürlich Informationen aus islamischen Quellen durch nicht-islamische Quellen bestätigen zu lassen. Also warum sollte irgendein Geschichtsprofessor in England, um jetzt mal irgendein Beispiel zu nennen, Vers aus dem Koran bestätigen? Ja, gibt für ihn ja gar keinen Sinn, hat er ja gar kein Interesse daran. Er weiß wahrscheinlich noch nicht mal, dass er durch seine Recherche sowas bestätigt hat. Und dann habe ich gemerkt, okay, da sind Informationen enthalten, die ich woanders, also die kein Mensch niemals gewusst haben kann. So, und eben im Vergleich zu dieser Recherche, die ich vorher gemacht habe, hat es sich quasi potenziert von der Logik. Also je tiefer ich gegraben habe, desto klarer, verständlicher und nachvollziehbarer wurde es. Das war für mich so der Zugang. Ich kann dir jetzt keinen genauen Tag sagen, um ehrlich zu sein.
Aber es ist ja wichtig, diesen Prozess nachvollziehen
zu können. Genau, deswegen habe ich jetzt eine sehr lange Antwort gegeben, aber es ist natürlich ein Prozess über 5 Jahre dann letzten Endes gewesen, von natürlich am Anfang nicht wirklich intensiver Recherche bis zum Ende hin dann jeden Tag im Prinzip. Und das Entscheidende ist natürlich, das würde ich auch jedem mitgeben, der sich in irgendeiner Form für den Islam halt interessiert, dass man sich aus islamischen Quellen informiert. Es ergibt halt wenig Sinn. Es gibt natürlich auch islamischen Quellen, kann man sich über den Buddhismus informieren und aus der hinduistischen Quelle über das Judentum. Das funktioniert in jede Richtung. Aber es ergibt halt letzten Endes wenig Sinn.
Was meinst du zum Beispiel mit islamischen Quellen?
Nee, also ich habe mir halt von Muslimen den Islam erklären lassen. Weil wenn jetzt, keine Ahnung, irgendeine große Tageszeitung titelt irgendwas und reißt was aus dem Zusammenhang. Ja, ich habe das schon gecheckt, aber ich weiß natürlich jetzt trotzdem nicht, was richtig ist. Neutralität. Ich weiß, das ist falsch, aber was ist jetzt richtig? Dann frage ich natürlich jemanden, der selber sagt, okay, ich bin Muslim, ich halte mich daran, aus diesen und diesen Gründen ist das so und so. Und natürlich muss man auch ganz klar sagen, dass ich natürlich auch an sonst was für Quellen hätte geraten können letzten Endes. Aber das ist eben dann die Rahma von Allah, dass er wenn er seine Rechtleitung gibt, also in meinem Fall, Alhamdulillah. Offensichtlich zu den richtigen Quellen geführt hat und einem die richtigen Leute an die Seite gibt, dass man dann nicht irgendwo landet, was quasi das andere Extrem vielleicht bedeutet.
Oder ich finde, ein Punkt, Bruder, unter anderem, was du neben allen anderen wichtigen, was ich vielleicht hervorstechen möchte, ist, du meintest, dass du die Bereitschaft hattest, deine eigene Meinung über bestimmte Themen, sei es Gerechtigkeit, ne, sei es vielleicht moralische Themen auch, ne, beiseite, also die Bereitschaft hattest, das beiseite zu legen, um wirklich sozusagen diesen Koran oder diesen Islam neutraler bewerten zu können. Weil eigentlich, ich denke, eines der Hauptherausforderungen, ich weiß nicht, vielleicht können wir auch gleich in deinem Fall reden, Bruder Nabil, weil viele bringen ja schon eine gewisse Philosophie mit sich, ja, eine bestimmte Vorstellung von Welt, von Gut und Schlecht, ne, so nach dem Motto, wenn Gott gut ist, dann muss das so und so sein. Weil das aber so ist, muss er böse sein. Also man setzt schon eine bestimmte Philosophie voraus. Und wenn dann der Islam nicht in dieses Muster hineinpasst, obwohl ja deine Philosophie nicht mal eine rationale Grundlage vielleicht hat, du hast es ja nicht mal bewiesen.
Yeah.
Du setzt es voraus im Sinne von beispielsweise, okay, wenn die islamischen Werten und Normen nicht den liberalen Werten und Normen entsprechen, dann akzeptiere ich das nicht.
Oder ich nicht das essen kann, was ich will. Kann ja auch schon
gekauft werden. Zum Beispiel. Oder so kleiden. Ne? Ich möchte mich so kleiden, weil der Islam aber vielleicht einen anderen Kleidungsstil Vorschriften hat, akzeptiere ich das nicht. Und ich finde, diese Bereitschaft zu bringen, ist, denke ich mal, so eines der größten Faktoren, die wirklich dazu führen, dass man weiter recherchiert und auch neutral recherchiert. Und mit der Bereitschaft, ich bin bereit, mich überzeugen zu lassen. Und wie war es eigentlich bei dir gewesen, Bruder? Hast du so den ähnlichen Werdegang gehabt wie der Bruder Yunus? Oder?
Nee, überhaupt nicht.
Oder hast du in den Himmel geguckt und dann so die Erkenntnis gemacht?
Nee, ich habe meine Konvertierung schon in den Sternen gesehen. Also, das nicht.
Im Dorf hat man einen klaren Himmel, oder?
Vor allen Dingen hat man da einen klaren Verstand, weil einem nicht so viele Leute in die Suppe spucken wollen.
Das stimmt, ja.
Boah, wie soll ich das sagen? Also aus meinem Umfeld hat mich niemand darauf aufmerksam gemacht, weil ich da einfach keine Leute hatte. Es kam halt, wie gesagt, grundsätzlich dieses Interesse eben von außen durch Medienberichterstattung und so weiter. Und meine Herangehensweise war auf jeden Fall auch wie bei Yunus immer dieses Rationale, weil ich auch einfach mit einem bisschen, ich sag mal, freieren Denken erzogen wurde. Mhm. Also nie in irgendwelche Bahnen gelenkt worden, das ist so und das ist so. Oder auch zum Beispiel dieses, wenn es schlechte Dinge auf der Welt gibt, dann hat Gott da einen Fehler gemacht oder bei den Guten, ja, das war mal dann irgendwie eine Ausnahme. Ich habe das nie damit in Verbindung gebracht, weil bei mir war immer der Punkt, dass ich gesehen habe, die Menschen machen das und das und das ist die Schuld von den Menschen. So, ich habe keinen Grund gehabt, irgendeinem höheren Wesen, wenn es denn allmächtig und gerecht und so weiter ist, dem dann zu sagen, ja, warum machst du so? Das ist irgendwie komisch. Und es hat eigentlich dann eher damit angefangen, dass ich aufgrund dessen, dass ich gesehen habe, wie viele Menschen unter diesen falschen Vorwürfen und dieser eigentlich fast schon Hetze, Diskriminierung leiden, dachte ich mir, ich muss mich jetzt auch damit beschäftigen, ich muss überprüfen, ob das so richtig ist, einfach weil ich möchte nicht aus meinem Gewissen sagen müssen, ich habe Leuten ungerechtfertigterweise den schwarzen Peter zugeschoben, obwohl das überhaupt nicht stimmt und obwohl das vor allem mit der Religion gar nichts zu tun hat. Vielleicht sind das einfach charakterlich miese Typen, das kann auch immer sein. Das heißt, bei mir war auch dieser Gerechtigkeitssinn einfach ein großer Faktor, dass ich geschaut habe, sind diese ganzen Argumente überhaupt stichhaltig? Ist die Religion wirklich so schlimm? Das heißt, ich habe dann eben durch diese Eigenrecherche und ich habe da genauso wie Yunus Glück gehabt, dass ich irgendwie an die richtigen Quellen gekommen bin, an authentische Quellen, dass ich jetzt nicht von irgendwelchen sonst was für Typen mir was erklären hab lassen müssen. Und dadurch ist halt nach und nach so ein Dominostein mit Fake-Argument gefallen, bis ich sozusagen wieder bei Null angekommen bin. Dann dachte ich, okay, Islam ist eigentlich jetzt nicht so was Schlimmes, ganz normale Religion, Leute glauben daran, ziehen ihren Lebenssinn daraus, können sich daran halt finden und so weiter. Aber warum soll ich jetzt das für mich irgendwie entdecken? Bei mir war erstmal so, ich muss eine neutrale Sichtweise bekommen, um die Menschen gerecht zu behandeln, unabhängig davon, was irgendjemand anders sagt. Und danach hat mich aber auf jeden Fall vor allen Dingen dieser Verstandesaspekt, der auch aus dem Islam immer kommt, dass man nachdenken soll, dass man reflektieren soll, sehr angesprochen. Weil ich so auch generell durchs Leben gegangen bin. Und ich dachte, wow, eine Religion, die eigentlich, man denkt immer so, ja, Feen und Einhörner und sowas, ein bisschen sehr suspekt, dass das plötzlich total auf den Verstand.
Spaghetti-Monster,
was auch immer. Ne? Dass das so den Verstand anspricht, da dachte ich erstmal, cool, generell ein Thema, womit man sich beschäftigen kann. Und das ist ja ein Riesenkomplex, was da alles hintersteckt. Da möchte ich gerne tiefer eintauchen. Warum denn nicht? Und mit der Zeit hat sich dann tatsächlich auch, ich habe mir dann auch einen Koran gekauft tatsächlich, habe ein bisschen drin gelesen und viele andere Sachen mir angeguckt, jetzt so, es gibt dann diese sprachlichen Wunder und alles mögliche, was man so findet. Vieles davon ist dann am Ende auch sehr faszinierend tatsächlich, weil man sich halt fragt, okay, wenn das nicht von einem Menschen kommen soll, dann was bleibt am Ende noch übrig? Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr hat sich bei mir auch diese Überzeugung entwickelt, okay, das kann nicht von einem Menschen kommen, weil die Lehren, die man daraus ziehen kann, die sind universell. Und alles, was man sonst so kennt, ist, okay, eine Gruppe wird bevorteiligt, die andere wird benachteiligt.
Aber das geht plötzlich für alle Menschen.
Genau, das kann ich nicht auf alle anwenden sonst. Und das hat mich vor allen Dingen angesprochen, weil der Islam auch den Menschen unabhängig von seiner, sag mal, Leistung in der Leistungsgesellschaft einen Wert zuschreibt und mich als Charakter und von meinem Herzen heraus anerkennt und wertschätzt und ich nicht jemandem erst irgendwas beweisen muss, damit er mir sagen kann, wow, das hast du gut gemacht. So. Und aus dem Grund war ich auch einfach von der Herangehensweise, wie der Islam als Religion den Menschen sieht, sehr viel angetaner.
Ja, ja.
Weil es eben nicht so von der Gesellschaft determiniert wird.
Das ist interessant. Während ich euch zugehört habe, habe ich richtig viele Parallelen zu mir selber erkannt. Obwohl ich eigentlich so in eine islamische Familie reingewachsen bin. Ich finde aber, bis zu dem Zeitpunkt, wo man diesen rationalen Prozess nicht durchgemacht hat, hat es nicht unbedingt viel Effekt auf mich gehabt.
Wie kam das bei dir? Bist du gezwungen gewesen, dich
durch? Nee. Also ich war ja Muslim gewesen, Alhamdulillah, und ich war auch überzeugt davon. Aber es gibt so in der islamischen Terminologie eine Unterscheidung zwischen sozusagen der Überzeugung, was man durch Aql, durch den Verstand dann sozusagen akzeptiert hat, und etwas, was man durch Nachahmung. Ja, im Sinne von, meine Eltern sind Muslime und natürlich so, ich glaube an Allah und ich glaube an den Islam, aber wenn es dann um die Frage ging, okay, beweis mir die Existenz Allahs oder beleg, warum der Islam und nicht Christentum oder Judentum oder Buddhismus etc., diesen Denkprozess ist man nicht durchgegangen. Und ich hatte dann auch so eine Phase gehabt, wo ich habe mich zum Gebet hingestellt, ich wollte beten, und dann dachte ich mir, okay, bevor ich nicht diese Fragen beantwortet habe und Belege dafür habe, ja, ich packe erstmal sozusagen mein Gebetsteppich zur Seite, ich recherchiere erstmal und dann bete ich. Ja, ich habe recherchiert, und je mehr ich recherchiert habe, je mehr ich zum Nachdenken angeregt bin, desto mehr hat sich diese Überzeugung wirklich mit Argumenten gefüllt. Das heißt, Herz, Seele und Verstand wurden einfach gefüllt, ne, mit Belegen, die du spüren kannst. Ich meine, ich kann dieses Mikro berühren, meine Sinne können es wahrnehmen. Und genau so muss ich ja auch die Existenz Allahs, die Existenz Gottes und die Beweiskraft des Islams auch spüren und wahrnehmen können. Weil es ist ja nicht etwas Hypothetisches, was jemand sich ausgedacht hat und nicht belegen kann, sondern wozu sollte man sein gesamtes Leben dann auf diese Bahn lenken?
Ich meine, wofür haben wir den Verstand, wenn wir ihn nicht benutzen wollen? Ne?
Ja, also interessant ist, man macht dann am Ende, wenn man diesen Prozess durchgeht, und das rate ich eigentlich jeden Muslim, ne, und jeden Nicht-Muslim, und man hat so ein Umdenken im Verstand. Aber ich finde, das hat auch so eine Umstellung im Alltag und in deinem Lifestyle ja auch. Das heißt, es ist ja nicht nur ein Gedanken, was du neu etablierst, eine neue Denkweise, sondern diese Denkweise hat dann auch Konsequenzen. Im Sinne von, du formst plötzlich dein gesamtes Lifestyle gemäß dieser Denkweise. Du hast ein Weltbild. Aus diesem Weltbild entnimmst du alle deine Taten, ja, dein Glücksverständnis, deine Handlungen, deine Prioritäten. Und wie war das eigentlich bei euch? War das nicht so eine Herausforderung gewesen? Ich meine, 18 Jahre, 19 Jahre, ne, sozusagen gemäß einem Weltbild aufgewachsen, und dann hat man sozusagen ein Umdenken erlebt, aber dein Charakter, deine Gewohnheiten, alles ist ja da, dein Umfeld ist da, deine Familie ist da. Was für einen Effekt hat es dann auf euch gehabt? Gab es, also was für eine Umstellung war das zum Beispiel für euch persönlich, ne? Im Kontext eurer Familie, im Kontext von Weihnachten, was hat da stattgefunden?
Willst du anfangen?
Ja.
Also es gibt ja manchmal Menschen, so, die finden zum Islam, haben zum Beispiel dann eine Freundin. Das ist ja eine Umstellung. Okay, wie soll ich damit umgehen? Ja?
Ja.
Oder sie haben Alkohol konsumiert. Es ist eine Neigung da. Wie soll ich umgehen? Am Endeffekt, dieses Denken hat ja einen Effekt auf seine Taten.
Mhm.
Wie war das für euch?
Also, ich muss sagen, ich habe die Priorität nach meiner Konversion und auch davor, als sich das erst so entwickelt hat, nachdem die Überzeugung schon vorhanden war, bis zum Glaubensbekenntnis dann, ich habe das schon sehr, sehr tief in mir verankert. Also einfach, ich wusste, okay, das ist die Wahrheit. Ich weiß, das, was der Islam sagt oder was Allah sagt, das ist richtig, und was verboten wird, ist falsch. Das ist einfach so. Ich muss das akzeptieren, ob ich möchte oder nicht. Und ich muss nach und nach versuchen, mich irgendwie danach auszurichten, auch wenn es schwierig wird, auch wenn es lange dauert, auch wenn sich mir Menschen und andere Hindernisse in den Weg stellen, das ist jetzt der Prozess, den ich angehen muss. Und es ist nicht leicht, es ist kein Zuckerschlecken, aber das ist ein, das ist das Ziel, was am Ende erreicht werden muss. Und ich kann wirklich von Glück reden, Alhamdulillah, dass ich zumindest von meiner Familie aus oder von den wichtigsten Leuten in meiner Familie überhaupt gar keine Steine in den Weg gelegt bekommen habe. Höchstens so diese anfänglichen Sorgen, wenn man sagt, in einer deutschen Familie, ich bin konvertiert, ja, geht's jetzt nach Syrien und so weiter, ne? In der Zeit von damals.
Ängste eigentlich, ne?
Die man ganz so kennt, ganz normal, da habe ich auch überhaupt gar kein Problem
mit. Hat man auch Verständnis eigentlich.
Genau, man muss einfach drüber reden und wenn man das gut erklärt und empathisch, dann ist das auch nach ein paar Tagen erledigt.
Ja.
Aber an sich, ob es jetzt war, okay, Mama, bitte kein Fleisch mehr, das nicht halal ist oder was auch immer. Ich muss nicht am Tisch sitzen, wenn Alkohol getrunken wird. So viele verschiedene Sachen oder ob das jetzt, egal was es betroffen hat, es wurde immer auf mich Rücksicht genommen.
Echt?
Und das hat mir echt sehr gut getan, weil es mich in meiner eigenen Entwicklung nicht behindert hat. Und ich konnte mich wirklich darauf konzentrieren, mich auf mich zu fokussieren, meine eigene Entwicklung, ohne dass mir jetzt von außen gesagt wird, ja, warum machst du jetzt dies, warum machst du das? Und ach komm doch, mach doch mit und so weiter. Sondern ich wurde mehr oder weniger in Ruhe gelassen, das wurde respektiert. Und auf dieser Basis konnte ich dann meine eigene Entwicklung in Gang setzen. Du hast nach Fest gefragt.
Weihnachten, ne?
Ja.
Also du meinst ja, deine Familie nimmt ja Rücksicht auf so deine Sensibilitäten und
genau,
so. Wie verlief das genau so mit Weihnachten?
Also ja, das Ding ist, ich bin am zweiten Weihnachtsfeiertag konvertiert. Also in 3 Tagen vor 4 Jahren.
Bist du nochmal gut davon
gekommen? Am Abend auch erst, ne? Am Abend, das heißt, ich habe an dem Tag nochmal alles
das
mitgenommen.
Das war dein Geschenk gewesen, Schatz.
Genau. Ja, da geht's ja nicht. So, die Gnadenfrist habe ich nochmal erreicht. Das heißt, für ein Jahr war ich schon mal aus dem Schneider. Ne? Aber danach, natürlich, es wurde schon kommuniziert. Je mehr ich mich dann damit beschäftigt habe, okay, eigentlich sollte man da jetzt gewissermaßen Distanz aufbauen. Nicht aber, um sich von der Familie zu distanzieren, sondern einfach, um diese Trennung zu machen. Guck mal, das hat diesen religiösen Ursprung und meine Religion, meine Überzeugung, auch wenn ihr die nicht teilt, ist jetzt eine andere. Und es ist mir wichtig, dass zumindest dieser Respekt und dieser Anstand gewahrt wird, dass ich nicht zu irgendwas gezwungen oder gedrängt werde, ohne dass ich deswegen euch die Zuneigung oder sonst was entziehen würde. Und klar, gerade jetzt seitens der Großeltern, die natürlich immer gerade auf solche Familientreffen viel Wert gelegt haben, weil das ist halt irgendwie auch das Einzige, woran sich dann ältere Menschen so ein bisschen nähren und ihre Freude und ihr Glück daraus ziehen, gerade mit den Enkelkindern dann zusammen zu sein. Als es dann hieß, ja, Nabil kommt nicht mehr, dann war es schon erst so ein bisschen so ein Schlag ins Gesicht.
Ist gekränkt, oder?
Natürlich, klar. Aber das hat jetzt auch nicht so lange angedauert. Die Gewohnheit hat sich mit der Zeit eingestellt. Es kommt immer auf die Kommunikation an.
Das stimmt, ja.
Na? Und der eine hat mehr Verständnis, der andere hat weniger Verständnis dafür. Aber ohne dabei zu hart zu sein, sollte man schon konsequent, war jetzt meine Devise, konsequent kommunizieren. Für mich ist da eine Grenze. Und wir können gerne an jedem anderen Tag zusammen was machen. Ich habe gar kein Problem damit.
Ja.
So, ich möchte dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, dieses Familienbeieinandersein und so weiter, ich möchte das nicht auf einen Tag beschränken, der für mich persönlich keine wirkliche Bedeutung hat, außer in meiner Erinnerung oder aus der Tradition und Gewohnheit heraus. So, und das hat Gott sei Dank mit der Zeit jetzt auch geklappt. Und von daher hat sich dahingehend jetzt kein Problem entwickelt.
Ja.
Aber klar, am Anfang war es jetzt nicht so einfach.
Ja. Bei dir?
Ja, der Unterschied ist, ich habe zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr zu Hause gewohnt. Okay. Das heißt, bei mir war sozusagen das hatte natürlich Vor- und Nachteile. Der Vorteil war, ich konnte natürlich meinen Alltag dann relativ, oder zumindest das, was sich in meinen eigenen 4 Wänden quasi abspielt, was so Ernährung und sowas angeht, natürlich relativ unproblematisch umstellen. Hat aber die Problematik gehabt, und das würde ich auch niemandem empfehlen, das so zu machen, dass man immer nach diesem perfekten Zeitpunkt sucht, um seine, war zu dem Zeitpunkt noch in einem dualen Studium und ne, dann ist man unter anderem, arbeitet man dann logischerweise auch bei einer Firma und natürlich Arbeitskollegen und so weiter, und dann kommt man natürlich im Büroalltag auf einmal an bestimmte Punkte. Wenn ich meine Eltern besuche, dann natürlich auch so, weil was machst du auf einmal, wenn, ich meine, ne, dann hast du halt irgendwie, also man muss es natürlich schon irgendwie relativ schnell sagen. Auf der anderen Seite wusste ich um die Argumente, die kommen, weil ich bin ja vom selben Punkt gestartet. Das heißt, ich wusste genau, was sie sagen werden, weil es dieselben Dinge sind, die ich damals dem Bruder sozusagen vorgeworfen habe. Aber ich war natürlich ganz am Anfang noch nicht
in der Lage und noch nicht selbstbewusst genug, diese Sachen dann auch einfach klar zu formulieren. Und dann haben mich quasi diese negative Erwartungshaltung, von der ich halt schon wusste, da hat halt so ein bisschen dazu geführt, dass ich gedacht habe, ah, das wäre doch voll die schlaue Idee. Ich verheimliche das erstmal ein paar Wochen, vielleicht ein, zwei Monate und sage dann, übrigens, ich bin vor 2 Monaten konvertiert. Guck mal, hat sich gar nichts geändert. Vielleicht nicht die schlechteste Idee, aber auch irgendwie nicht die beste. Und natürlich Eltern kennen ihre Kinder, selbst wenn man die nur einmal die Woche oder zweimal die Woche sieht. Die merken das natürlich sofort, dass irgendwas im Busch ist, und die wussten auch im Voraus natürlich schon, dass ich mit diesem Bruder viel Kontakt hatte, einfach über die Jahre und durch die Schule und so weiter, und haben sich dann schon ihre Dinge so zusammengereimt. Und dann gibt's natürlich eben dieselben Vorwürfe und Bedenken, geht's jetzt nach Syrien und keine Ahnung was, und warum musst du das denn so in Anführungsstrichen radikal machen, wenn die ganzen gebürtigen Muslime, keine Ahnung, die feiern doch auch mit Weihnachten oder die beten auch nicht 5-mal, und dann wird einem quasi das zum Vorwurf gemacht, was andere Leute vielleicht, also deren eigenen Probleme, die man dann sozusagen vorgehalten bekommt nach dem Motto, ja, warum machst du das denn stärker als die Leute, die damit aufgewachsen sind? Ja. Und ich hatte halt am Anfang echt die Problematik natürlich da, weil ich selber natürlich überhaupt gar keine Ahnung wirklich hatte von diesen ganzen gesellschaftlichen Problematiken und so weiter, das dann irgendwie auch so meinen Eltern erklären zu können, die selber wiederum ja gar kein Bedürfnis nach einer Religion oder nach einem höheren Sinn haben, so wirklich, ihnen das irgendwie so ein bisschen verständlich zu machen. Und das, alhamdulillah, mit der Zeit alles geklappt, und wir haben da sozusagen eine gute Basis gefunden. Was aber auch immer ein Riesenunterschied ist, natürlich dieses Vorher-Nachher. Und bei mir war das nicht so, dass ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, vom Bahnhof gesessen habe und habe meine Punkerphase oder sowas durchgemacht und meine Eltern sind froh, dass ich wieder nach Hause komme oder sowas in dieser Richtung, sondern es war eh schon immer sehr, sehr harmonisch. Also jetzt nicht despektierlich gegenüber Punkern gemeint, einfach nur um Kontrast zu geben. Und das hat halt dann dazu geführt, dass natürlich die sich dann an diesen 2, 3, 4 Änderungen, in deren Augen negativen Änderungen, was jetzt vielleicht Alkoholkonsum und Essen angeht, sich dann aufhängen, weil sie diese spirituelle Komponente überhaupt nicht wahrnehmen. Mhm. Und das hat halt, oder dauert immer natürlich noch so ein bisschen, da so ein Verständnis für zu entwickeln, aber alhamdulillah, es ist alles im grünen Bereich und das ist auch irgendwie kein Familienstreit oder so. Wie gesagt, ich konnte dadurch relativ gut das, was mich persönlich betrifft, relativ gut umstellen, so, weil ich nicht irgendwie darauf achten musste, erwischt mich jemand beim Gebet, weil ich habe halt alleine gewohnt, alles gut. Auf der anderen Seite war der Cut für die Außenwelt natürlich härter, weil das eben ein Prozess war, den ich viel für mich sozusagen durchgeführt habe. Ja, und dann wird quasi die Außenwelt auf einmal mit einem Endresultat konfrontiert.
Das stimmt, ja.
Zu dem sie die Hintergründe.
Diese Kommunikationsbrücken, ne? Die müssen wir ja fördern.
Total. Und deswegen, das ist immer so ein, also deswegen würde ich das keinem Konvertiten empfehlen, das so zu machen. Wenn man unter demselben Dach mit seiner Familie wohnt, ist es natürlich sowieso eine andere Geschichte. Das lässt sich fast gar nicht verheimlichen auf Dauer.
Wie sind denn die Gespräche eigentlich so unter der Familie? So geht's sehr stark darum, dass man so versucht, dann sie auch vom Islam zu überzeugen?
Ja, am Anfang habe ich halt natürlich 100% eine Motivation, Brechstangenmethode, komplette Katastrophe, so nach dem Motto, ich habe die Wahrheit verstanden, warum verstehst du sie nicht auch? So nach dem Motto, ist doch total simpel und du musst nur das und das. Und obwohl natürlich jeder sagt, Bruder, langsam. Die Imankeule, genau. Statt der Moralkeule, die Imankeule, volle Kanne. Und das geht natürlich in der Regel
nach hinten los. Wenn man denen das Beste natürlich wünscht, ne?
Mit ja, dem natürlich. Elan, der Motivation. Aber das sehen natürlich die Eltern oder die Geschwister dann nicht und denken, man will einem das Leben vermiesen.
Ja.
Und man denkt nur selber so, wenn ihr nur wüsstet, nach dem Motto, ne, warum ich das mache. Und die Problematik ist einfach natürlich, dass wenn man das nicht mit Hikma macht, dann macht man nur mehr kaputt. Alhamdulillah ist es natürlich in der Regel so, dass man bei den Leuten, wo man die größten Fehler macht, das sind die meistens die Leute in der Nähe, also die einem am nächsten stehen, was auch die ersten sind. Da hat
man
auch
genug Zeit, das auszukorrigieren, wenn man.
Die auf der anderen Seite aber auch einem am meisten verzeihen, und so ist es dann, alhamdulillah, natürlich auch, dass sie dann dann mittlerweile wissen meine Eltern auch und weiß meine Schwester auch, das ist keine Phase. Ja, okay, ich werde jetzt nicht danach irgendwie, keine Ahnung, irgendwas anderes machen und habe dann vielleicht eine buddhistische Phase oder so, sondern das ist schon mal eine Überzeugung. Aber wer kein Interesse daran hat, in dem Sinne, wenn man sagt, ey, ich brauche das für mein Leben nicht, ist es ja auch so. Ich meine, Allah sagt es ja auch im Koran, ihr könnt nicht die Leute recht leiten, die ihr recht leiten wollt. Ne? Dass die Rechtleitung der Herzen obliegt halt Allah. Das heißt, wir können nur die Informationen übermitteln und
mit hoffen, dass dieser Verhalten, ne, besten Argumenten, auf die beste Art und Weise mit denen zu sprechen.
Dass halt dieser Samen wächst und aufkeimt, inshallah. Das stimmt, aber das kann man halt niemals erzwingen. So. Und genau, deswegen weiß ich natürlich auch, man kann immer nur mit gutem Beispiel vorangehen. Das hast du vorhin ja auch angesprochen, dass viele Leute eben eine negative Wahrnehmung vom Islam haben durch die Medien und dann im Idealfall aber ihre persönliche Erfahrung eben dem komplett konträr gegenübersteht. Sofern sie natürlich nicht irgendwelche mit Leuten zu tun haben, die sich Muslime nennen, aber das komplette Gegenteil praktizieren. Deswegen ist ja auch immer die Verantwortung, die jeder hat, in dem Sinne Dauer zu machen und sei es nur nonverbal. Das reicht ja schon. Niemand muss ja irgendwelche Vorträge halten. Wenn man einfach nur mit gutem Beispiel vorangeht, das reicht dann schon, weil dann hätten auch zum Beispiel meine Eltern, würden gar keinen Kontrast sehen in dem Sinne, sondern sie würden dann viel mehr Positives mit dem Islam verbinden und sich vielleicht sogar freuen nach dem Motto, okay, unser Sohn macht das schön, ich brauche es nicht. Aber es wäre nicht von vornherein so, oh mein Gott, was ist jetzt los? Ja? Ja, ja.
Ich denke, jeden Gedanken, den man mitgibt, der ist so wie ein Samen. Du pflanzt es ein und irgendwann ist der Erkenntnismoment da. Und
dann, oder auch nicht.
Dann wächst es ja. Also das dann, natürlich obliegt es dann jedem Einzelnen, ne? Wie viel er sich dann mit der Thematik beschäftigt, er oder sie.
Ja.
Und aber man tut einfach das Beste, was in der Hand von einem selbst ist. Und der Rest obliegt der Allah, ne? Wen er recht leitet, wie du das meintest. Und eine Frage hätte ich im Sinne von, oft versteht man die Überzeugung des Islams im Sinne von, wenn man Muslim ist, dass es zum Beispiel die Überzeugung an eine höhere Macht darstellt und dass der Prophet Muhammad s.a.w. der Gesandte Allahs ist. Aber eigentlich steckt ja hinter dieser Überzeugung, die rational ist, eine eigene Denkweise. Das heißt, sozusagen man bekommt ein ganz neues Mindset, eine ganz neue Brille über das Leben. Ja, wie du die Dinge betrachtest. Du hast ein ganz neues Glückverständnis, ein ganz neues Verständnis von gut und schlecht, ja, von Erfolg und Misserfolg, von Gefahr und keine Gefahr. Und das ist ein Gesamtpaket. Ja, wie habt ihr das eigentlich so wahrgenommen? Ja, so zur Anfangszeit hatten wir die Frage gehabt im Sinne von sozusagen, wie würde ein Yunus oder ein Nabil Weihnachten, ja, vor 7 Jahren, 6 Jahren interpretieren? Man sieht, durch die Überzeugung hat eigentlich das Denken auch einen Wandel erlebt. Ja, man hat sozusagen eine neue Brille über das Leben bekommen. Wie intensiv war eigentlich diese Umstellung im Denken gewesen? Habt ihr sozusagen, hat es viel an eurem Weltbild verändert? Oder hat man eigentlich dieselbe Brille von früher in allen möglichen Details und hat einfach nur die Überzeugung an Allah und den Propheten?
Also ja und nein. Das Ding ist, ich bin natürlich, und ich denke, das würdest du von dir auch sagen, man ist immer noch dieselbe Person, natürlich grundsätzlich. Aber.
Also vom Charakter
und aber Typ. Aber in verbesserter Form natürlich. Mhm. Das heißt, bei mir hat halt, oder ich musste sozusagen dem Erkenntnisprozess hinsichtlich des Sinn des Lebens, der mich ja zum Islam geführt hat, noch diesen Erkenntnisprozess, diesen Aufwachprozess, was überhaupt das weltliche Leben betrifft, noch vorausschieben. Das heißt, dadurch haben sich natürlich einige Dinge geändert. Also ich bin grundsätzlich zum Beispiel viel, viel misstrauischer, was jetzt irgendwie Medienberichterstattung angeht, einfach weil ich natürlich weiß, wie zum Beispiel über Leute wie mich berichtet werden würde, wenn ich jetzt von einer großen Tageszeitung oder so interviewt werden würde. So, ist ja völlig logisch. Das heißt, die Sachen haben sich auf jeden Fall maßgeblich geändert. Und klar, solche Dinge wie Schicksal, oder auch was Bruder Nabil vorhin angesprochen hat, dieses Leid in der Welt ist ja auch eine ganz ein bekanntes Gegenargument, ist natürlich kein wirkliches, diese Theodizee-Frage, wenn es Gott gibt, wie kann er etwas Schlechtes zulassen? So, das sind natürlich Dinge, die haben sich schon irgendwie geändert, aber im Kern bin ich natürlich immer noch ich selber. Aber bei Themen, die vorher für mich keine Rolle gespielt haben, also alles, was eben spiritueller Natur ist, da hat sich das natürlich extrem geändert. Also ich habe halt, wie gesagt, meinen Alltag halt als kompletter Jahil bestritten, ja, also quasi einfach das gemacht, was ich halt wollte sozusagen, halt einfach ich war jetzt kein übertriebener Partygänger oder so, aber ich habe natürlich trotzdem irgendwie, klar, einfach, ich bin halt ins Bett gegangen, wenn ich müde war und aufgestanden, bin ich, keine Lust mehr hatte, habe gegessen, was ich wollte, so diese Basic-Sachen, über die ich halt vorher nie nachgedacht habe, weil natürlich kann ich jetzt nicht mehr so lange schlafen, wie ich will, im Winter ist natürlich relativ ein bisschen einfacher, aber im Sommer geht halt nicht. Muss halt zum Fajr aufstehen. Geht zum halt Morgen nicht anders. Geht,
ne? Ja.
So, und das ist natürlich schon ein riesiger Unterschied zu vorher. Aber, und das ist eben auch das Ding, was, glaube ich, sehr viele Charmer, sehr viele Konvertiten, leider nicht alle erleben, dieser Wandel des Umfeldes. Man verzichtet für Allah auf etwas, auf bestimmte Leute. Ich meine, wir beiden Strategen haben uns ja auch erst dadurch kennengelernt, dass wir zu einem Vortrag in die Moschee gegangen sind. Daher wären wir ja vorher niemals hingegangen. Was sollen wir in der Moschee uns über, keine Ahnung, den Tawhid Allahs informieren, wenn wir keine Muslime sind? Das wäre ja Quatsch. Das, ne? Und deswegen treffen sich dann Leute, Alhamdulillah, die sich vorher natürlich sonst nie begegnet wären. Und dieser Wandel einfach von meinem persönlichen Umfeld, wenn ich überlege, was für Leute aus meinem Leben getreten sind und was dafür für tausendmal bessere Menschen in mein Leben gekommen sind, welche Türen Allah geöffnet hat. Dieses Bewusstsein dafür, das ist, würde ich sagen, der größte Gewinn überhaupt. Einfach auch Kleinigkeiten wertzuschätzen und zu wissen, okay, das Ganze hat immer einen höheren Sinn. Ja, das ist halt einfach unbezahlbar, so diese Erkenntnis. Alhamdulillah, das
das freut mich. Wie war es bei dir, Bruder?
Ja. Also was Mindset angeht oder so Lebenseinstellungen, Gedankeneinstellungen, glaube ich, was jetzt rein so diesseits betrifft, hat sich jetzt nicht so krass viel geändert. Es hat halt gewirkt wie ein Filter. Mhm. Ich habe die Dinge immer noch ähnlich wahrgenommen oder ich nehme sie immer noch ähnlich wahr, aber viel schärfer. Es hat halt nochmal diese ganzen anderen Kleinigkeiten mit rausgezogen und jetzt, wenn ich heute Dinge betrachte oder Ereignisse betrachte, dann ist es immer vor dem Hintergrund. Irgendwie hat das einen Grund, es hat einen Sinn und es geht nicht einfach nur darum, dass da jetzt eine Katastrophe passieren soll oder was auch immer, sondern man geht generell oder ich gehe generell viel gelassener an viele Dinge heutzutage heran und schaue erstmal immer so aus einer Person, aus der dritten Person Perspektive. Und ja, klar, was jetzt das Umfeld angeht sowieso, ich hatte jetzt zwar nie den größten Freundeskreis, aber es sind eher Leute dazugekommen, was ich auch dementsprechend sehr schätze, so weil halt gute Leute dazugekommen sind. Und tatsächlich Leute, die, und das ist ja auch eigentlich das Schönste, finde ich, am Islam, du wirst nicht von Anfang an direkt bewertet über dein Aussehen, über was machst du, bist du Student oder hast du nur Hauptschulabschluss, was machst du generell im Leben, sondern man guckt erstmal, ey, wir haben dieselbe Religion, wir haben dieselbe Überzeugung, ich nehme dich erstmal in den Arm. So, das ist einfach eine schöne Sache, weil es geht halt mehr ums Herz, anstatt nur darum, was irgendjemand geleistet hat. Und das schafft eben diese Brücke und verbindet einfach über viele Grenzen hinweg. Und ansonsten würde ich sagen, dass vor allen Dingen auf Perspektive der Dankbarkeit sich sehr, sehr viel geändert hat. Mhm. Eben diese kleinen Dinge wertzuschätzen, auch das. Vor allen Dingen Dinge, die viele andere nicht haben, wie beispielsweise das Verhältnis zu den Eltern oder generell zur Familie, wenn das jetzt bei manchen nicht das Beste ist. Ich kann von mir nur sagen, ich könnte mir kein besseres Verhältnis vorstellen, auch vor Islam schon, aber das merke ich jetzt halt im Nachhinein erst viel mehr, weil ich sehe, wow, viele Leute sind schon Muslime und eigentlich heißt es, man muss die Eltern ehren, man muss die Familienbande pflegen und so weiter. Aber ich sehe zerrüttete Familienverhältnisse und Leute, die sich untereinander respektlos verhalten. Ich frage mich, wie kann das sein? Also wenn das selbst bei mir schon vorislamisch der Fall war, dann muss ich es ja jetzt umso mehr wertschätzen und dankbar dafür sein und es eigentlich noch besser machen, eben weil ich die Chance dazu habe, dass diese Grundlage schon gegeben war.
Ich finde das sehr interessant, Bruder, so wenn man grundsätzlich einen Schritt im Leben wagt, wo man die Bereitschaft hat, sein gesamtes Mindset zu ändern, dann es hat es oft auch so mit gewissen vermeintlichen weltlichen Nachteilen sozusagen als Konsequenz zu tun. Im Sinne von, man hatte eine Freundin vorher gehabt und dann musste man Schluss machen oder heiraten, ne? Weil der Islam ein eigenes Verständnis von Beziehung innerhalb den Geschlechtern hat. Ja. Oder wenn man ein Zinsgeschäft hatte oder was weiß ich, wenn man unterschiedliche Interessen hatte, die plötzlich in einem Konflikt sind mit dem Islam, dann steht man vor der Herausforderung, von diesem vermeintlich Weltlichen loszulassen, aber für ein höheres Ziel, für höhere Prinzipien. Und ich denke, das ist sozusagen das Produkt dieser rationalen Überzeugung ist ja, du filterst sozusagen deine Welt, deine Weltsicht so sehr, dass daraus wichtige Prinzipien herauskristallisiert werden. Und für diese wichtigen Prinzipien, sei es Familie, ja, sei es sozusagen der Gehorsam Allah gegenüber, ja, sei es die islamischen Werte, islamische Moralvorstellungen, dieser islamische Lifestyle. Und für diese wichtigen Prinzipien hat man dann auch die Bereitschaft, sozusagen auf gewisse Sachen vielleicht zu verzichten.
Weil das Fundament stimmt.
Ja, auf ein Weihnachtsgeschenk zum Beispiel zu verzichten oder so, ne? Oder dass man nicht Werte miteinander vermischt.
Gut, annehmen kann man sie ja immer, ne?
Ja, natürlich. Aber ich meine, so im Sinne von Feierlichkeiten, ne?
Ja.
Dass man plötzlich zum Beispiel etwas feiert, was eigentlich nicht islamisch ist, beispielsweise. Und dass man steht vor der Herausforderung, diese Identität, die der Islam dir dann gibt, von Wertevorstellung, Moralvorstellung, dass man sie in einer Gesellschaft, wo das vielleicht nicht praktiziert wird, sogar die Mehrheitsgesellschaft hat ja eine eigene Wertevorstellung, eigene Moral, eigenen Lifestyle. Und dass man hier dann vor der Herausforderung steht, sie nicht miteinander zu vermischen. Ja, du hast dieses feste Fundament, was rational ist, was dich stützt. Und diese hohen Prinzipien, um die klammert man sich dann, und verzichtet teilweise eigentlich auf einen vermeintlich weltlichen Nutzen. Und das eigentlich, denke ich mal, die Herausforderung, die man grundsätzlich hat. Aber ganz die, also all die Vorteile, die ihr gesagt habt, ne, man bekommt so viele andere Freunde, Brüder um sich herum, ja, die wirklich wie ein Gefährte um einen herum sind. Man schätzt es plötzlich, Familie, ja, Familienbande zu pflegen, ist ja ein sehr, sehr hohes Wert im Islam. Und also alles hat, für alles hat man eine neue Brille bekommen, die nicht nur mit Nutzen zu tun hat, im Sinne von, wie können sie mir Nutzen bringen, sondern es hat einen spirituellen Wert. Ja, ja, du wirst dafür von Allah subhanahu wa ta'ala belohnt. In diesem Sinne würde ich euch gerne bitten, vielleicht so die letzten Worte oder Botschaften, die ihr gerne mitgeben wollt, auch zu tätigen, bevor wir zum Schluss kommen.
Ja, also daran anknüpfend, ich meine, die Wahrnehmung ist immer so, dass der Islam etwas Fremdes sei. Mhm. Aber um ganz ehrlich zu sein, ich denke, dass Nabil das auch bestätigen wird und kann. Man hat gerade als Deutscher einen extrem großen Vorteil. Also die Lücke zum Islam ist, und gerade zu den islamischen Werten, ist überhaupt nicht so groß, wie es immer dargestellt wird. Ja, mein Gott, dann kann man jetzt halt kein Schweinefleisch mehr essen, dann geht die Welt auch nicht von unter. Aber dass man jetzt dafür, dann gibt's halt, keine Ahnung, Halal-Hühnchen und irgendjemand lädt dich zum Essen ein, das ist das heftigste Essen, was du hier gegessen hast. Weißt du? Also wenn man jetzt wirklich nur danach geht, dann, das kann kein Argument sein. Da gibt's immer tausend bessere Dinge. Aber allein schon, was so gewisse in unserer Gesellschaft kulturelle etablierte Elemente angeht, keine Ahnung, sei es jetzt das Zeitmanagement oder irgendwie diese Geschichte. Man hat als Muslim, also das sind auch eher in dem Sinne islamische Werte, die wir in Deutschland komischerweise, obwohl das eher eine, naja, mehr oder weniger christliche, aber vielfach immer atheistischer werdende Gesellschaft ist, trotzdem praktizieren. Das ist so krass. Und dann, deswegen ist der Schritt eigentlich gar nicht wirklich so groß. Und wenn man das dann halt kombiniert mit einer gewissen Überzeugung, die man hat, dann ist das inshallah, alhamdulillah, eigentlich ein stabiles Fundament. So, natürlich muss man daran immer weiter arbeiten, aber gerade aus deutscher Sicht gibt es überhaupt logischerweise gar keinen Grund, sich nicht dem Islam zuzuwenden. So, also was kombinieren sich dann sozusagen diese Ideale, diese zwischenmenschliche Nähe unter den Muslimen und so ein Mindset, was eben nicht irgendwie auf Geiz und Berechnung beruht oder so, sondern das ist dann eben zwischenmenschliche Wärme und vielleicht ein bisschen mehr Geduld und Nachsicht und Toleranz kombiniert mit eben diesem, ja, diesem bisschen kalten, statistikgeprägten Allmannsein, was aber irgendwie in Kombination eine super Sache
hier, zeigen kann. Die Kombination kann. Ist vor uns, mal schauen.
Wir sind diametral unterschiedliche Charaktere.
Aber das ist halt das Ding, dadurch treffen wir uns. Wir wären uns wahrscheinlich, hätten wir uns, da haben wir auch schon oft drüber geredet, als Nicht-Muslime hätten wir uns wahrscheinlich nicht verstanden. Richtig, weil wir schon extrem unterschiedliche Typen sind. Aber durch den Islam haben sich natürlich bestimmte Dinge geändert oder man hat eben ein gemeinsames Ziel und ein gemeinsames Fundament. Und jeder, der das jetzt irgendwie schaut und vielleicht am Rätseln ist und nach dem Motto, ist das eine Sache, die ich mir vorstellen kann. Allah sagt ja selber, dass er jeden Menschen, der recht geleitet werden möchte, recht leitet. Und wir haben natürlich bei uns Mühe gegeben und versucht zu recherchieren. Und das ist auch der Teil, den man machen muss. Aber dass eben dann bestimmte Dinge ineinander greifen, dass man eben richtige Seite an die Leute, Leute an die Seite bekommt und bestimmte Zeichen vielleicht auch erhält. Das sind Dinge, die bekommt man nur von Allah, von Gott selbst. Und dieses, da hat ja niemand etwas zu verlieren. Also wer das möchte.
Win-win-Situation.
Absolut. Ich meine, danach zu fragen, nach der Rechtleitung zu fragen, hat noch niemandem geschadet. Definitiv nicht.
Ich sag mal rein, was schon da sehr schöne Worte. Vielen Dank, Bruder.
Ja, aber ich würde eigentlich lieber was ganz anderes ansprechen.
Ja. Yeah.
Natürlich auch was Islamisches. und zwar die persönliche Entwicklung, den persönlichen Prozess, den man durchgeht, wenn man konvertiert ist oder auch noch nicht. In meinem Beispiel jetzt vor allen Dingen am Anfang oder auch immer noch, so der Prozess hält ja immer an, egal bis zum Tod, konvertiert man immer weiter sozusagen. Man nach und nach legt man immer wieder mehr Stücke von einem ab, die nicht mit der Religion vereinbar sind, schlechte Gewohnheiten und so weiter. Mhm. Und gerade an die jetzt frisch konvertiert sind oder vielleicht nach der Konvertierung noch nicht so einen großen Sprung gemacht haben in der Entwicklung, erstmal das Wichtigste, finde ich, ist einfach Geduld zu bewahren und sich erstmal immer bewusst zu sein, dass das, was falsch ist und das, was richtig ist, richtig ist. Mhm. Und in dem Bewusstsein auch zu handeln, danach kann man immer natürlich, man soll darum bitten, sich versuchen zu verbessern und sich nicht selber irgendwie fertig machen oder mit jemand anderem zu vergleichen, oder der ist 2 Jahre weniger als ich Muslim, kann aber so und so viel schon mehr oder also keine Ahnung.
Falsch vergleichen.
Das muss man gar nicht machen. Und das auch in Bezug, gerade wenn man jetzt in einer deutschen Familie ist oder generell in einer Familie, die jetzt nicht muslimisch ist, und man ist der Erste, der den Islam oder die Erste, die den Islam angenommen hat, niemals den Kontakt abbrechen zur Familie, vor allen Dingen nicht zu Eltern, Geschwistern, die mit denen man am meisten zu tun hat. Man muss eigentlich, oder man sollte, ich finde, so wie das bei mir passiert ist, war es eigentlich optimal, immer mit den Leuten eine gute Beziehung haben und das Ganze als so normal wie möglich zu präsentieren. Nicht so, ich bin jetzt Muslim, wir haben jetzt so viele Unterschiede plötzlich und ihr müsst euch an mich gewöhnen, sondern eher, bei mir hat sich was geändert, das sind aber positive Sachen und ich bringe die in unsere Beziehung mit ein. So, das heißt, du musst eigentlich gar nicht viel tun, sondern ich zeig dir schon, dass das kein Problem ist, und automatisch, wenn das Ganze eben auch auf einem normal menschlich guten Verhältnis basiert, dann kommt man sich trotzdem immer näher, und meistens wird dann diese Entwicklung, die man islamisch gesehen hinlegt, auch innerhalb der Familie positiv wahrgenommen als gute Entwicklung und nicht als, oh mein Gott, diese Religion hat aus ihm was, ein Monster gemacht oder keine Ahnung. Und deswegen auch an die Leute, mit denen man dann zu tun hat, die vielleicht davor noch gar nichts mit dem Islam zu tun hatten. Es ist vollkommen egal, wie alt man ist oder ob man Frau oder Mann ist oder aus welcher Gesellschaftsschicht man kommt, welche Vergangenheit man hat. Jeder kann irgendwie diesen Zugang finden zum Islam. Und meistens ist es ja durch andere Menschen. Und deswegen, auch wenn man nicht der Beste ist, man sollte mal versuchen, dieses Herz für die Religion, diese Liebe für die Religion zu vermitteln, auch wenn man selber noch nichts zeigen kann. Ich kann das auch noch nicht alles, aber ich weiß, dass es richtig ist und ich weiß, dass es den Leuten gut tut. Und dadurch, dass ich eben ja sehr, sehr lange, bis halt letztes Jahr, wir sind ja mittlerweile quasi Zimmerkollegen, auch noch zu Hause gewohnt habe, bei meiner Familie, hat sich dadurch gerade auch durch das Verhältnis mit meiner Mutter ist sehr viel besser geworden, noch besser als vorher. Was auch, Gott sei Dank, dazu geführt hat, dass meine Mutter und meine Schwester auch Anfang des Jahres zum Islam konvertiert sind.
Alhamdulillah. Freut mich zu hören.
Und das ist natürlich
sie und alle Festen.
Amin. Das ist natürlich nicht immer nur der eigene Verdienst, aber allein durch dieses es normal erscheinen lassen und immer wieder so leicht diese kleinen, den Samen setzen, so was du schon gesagt hast, durch das Verhältnis. Dadurch fangen die Leute irgendwann selber danach fangen an daran zu denken. Und wenn es etwas Gutes für sie ist und sie offen dafür sind, dann werden sie selber ihren Weg gehen. Und das ist.
Das stimmt.
Ja, das sollte am besten passieren, ja.
Maschallah. Also richtig berührende Worte auf jeden Fall. Am besten würde ich jetzt weinen, aber ich glaube, das passt nicht in diesem Rahmen. Vielen Dank, Bruder, dass ihr gekommen seid. Hat mich echt gefreut und ich hoffe, dass diese Inhalte für vieles ein Denkanstoß werden und auch für viele, die zuschauen. In diesem Sinne danke ich, dass ihr mit zugeschaltet habt. Abonniert uns auf unseren Plattformen YouTube und Instagram und teilt die Inhalte, damit alle anderen davon auch mitbekommen. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.